Grüß Gott, herzlich willkommen. Im Juni 2018 war die Gärtnerin Jenny Wainwright Klein mein Gast bei 1:1 der Talk hier auf Bayern 2. Auf dem Schachen im Wettersteingebirge beschäftigt sie sich im Auftrag des Botanischen Gartens München mit alpinen Pflanzen. Damals wollte ich zuerst von ihr wissen, was ist Ihre persönliche Verbindung zu der Zahl 1860?
Oh, das sagt sofort was für mich. Das ist der Schachen. Der Alpengarten liegt beim 1860 und es ist sehr gut, dann zu erinnern, das ist auch der Fußballverein 1860er in Bayern, in München.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Achim Bogdan im Gespräch mit
Jenny Wainwright Klein, afrikanische Gärtnerin auf dem bayerischen Schachen.
Der 1860 Meter hoch ist. Grüß Gott, Jenny Wainwright Klein, schön, dass Sie da sind.
Danke, grüß Gott.
Unsere kleine Überschrift, die sollten Sie uns mal bitte erklären. Zunächst mal das mit dem Afrikanisch. Afrikanische Gärtnerin?
Ja, ich bin im Sambia auf dem Kupfergürtel geboren und teils dort groß geworden und teils in Südafrika, weil in Südafrika, da kommen meine Eltern her und ich war dann im Internat in Johannesburg. Und habe später dann im Kapstadt Gartenbau gelernt.
Ja, und dann das mit dem Schachen. Was hat es damit auf sich?
Das war eine sehr glückliche Fügung, kann ich nur sagen, in meinem Leben. Weil ich habe, bis ich nach München kam, habe ich nie mit Alpenpflanzen gearbeitet. Und nie daran gedacht, in den Bergen zu gehen, zum Arbeiten. Und ich habe im Botanischen Garten München eine Stelle im Alpinum gekriegt. Und 2 Jahre später habe ich gewechselt zu der alpinen Anzucht, dass automatisch die Leute von der Anzucht gehen, auch auf dem Schachen. Und ich habe es von Anfang an geliebt.
Und man muss mal kurz erklären, dieser Schachen, wo ja auch ein altes Haus von König Ludwig II. Steht, dieser Schachen, da befindet sich ein Alpengarten. Was genau ist das für ein Alpengarten?
Was genau das ist? Das ist eine Außenstelle der Botanische Garten. Da oben können wir viele von den Gebirgspflanzen kultivieren, die in München Probleme haben mit der Sommerhitze. Oder wenn in München in dem Winter, wir haben sehr wenig Schnee oder zuverlässiger Schnee hier. Und oben am Schachen, wir haben eine gute Schneedecke. Das schützt die Pflanzen von extremes Wetter, das wir im Winter erfahren. Insbesondere ist es diese Möglichkeit, dass wir all die Himalaya-Pflanzen da präsentieren können, zeigen können, sowie auch Hochgebirgspflanzen aus den Alpen, Rocky Mountains oder Karpaten haben wir auch, Kaukasus.
Also es dient einerseits praktisch der Zucht auch von Pflanzen und der Erhaltung von Pflanzen und zum anderen ist es auch öffentlich, das heißt Bergsteiger können sich diesen Garten anschauen.
Stimmt, es ist auch öffentlich und man könnte sagen, der Sinn des Gartens ist, man möchte die Wanderer, die die Vielfalt und Schönheit von den Bergpflanzen aus aller Welt dann präsentieren und dass die eine Chance haben, das alles zu kennenlernen.
So, und wenn Sie dann da oben sind, und das sind ja fast 3 Monate im Jahr, wie leben Sie denn da? Wo leben Sie denn da?
Wir haben ein Blockhaus, heißt es, wir nennen es die Gärtnerhütte. Der ist im Garten im 1900 gebaut worden, einem Jahr vor das Garten eröffnet hat. Da haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben eine 2 Schlafzimmer oben, eine Wohnküche unten und Duschraum. Und Kachelofen, für wenn es zu kalt ist oder zum Kochen. Sowohl ist auch Gas, wir haben Solarpanelen auf dem Dach für den Strom, für Beleuchtung, für den Kühlschrank. Man wohnt sich wirklich sehr gut, sehr gemütlich.
Und wie oft kommen Sie dann in so einem Sommerheim in die Zivilisation?
Ich arbeite 11 Tage am Stück und bin dann 3 Tage daheim. Ich würde gern die ganze Zeit da oben bleiben. Aber man merkt schon, es ist sehr wichtig, dass man weiß noch, wo zu Hause ist. Weil am Anfang, ich habe dann immer 4-5 Wochen da oben am Stück bin ich da geblieben. Und die Umstellung, wenn man wieder nach Hause kommt, war sehr groß. Und das bringt immer in einer Beziehung so eine Krise, wenn man dann nicht gern daheim ist und sehnt sich nach dem Berg. So ist es immer, ich finde es sehr gut, dass man einfach immer jedes zweites Wochenende heimkommt.
Okay, wenn die Frau aus den Bergen heimkommt zu dem Mann, der in der Stadt weiterlebt.
Genau.
Was ist denn der größere Kulturschock, wenn man von der Stadt München in den Alpengarten eintrifft und die Ruhe einkehrt oder wenn man nach einem Sommer der Ruhe in den Bergen zurück in die Großstadt kommt?
Wahrscheinlich, wenn man von Sommer in die Berge zurück in der Stadt kommt. Einfach, weil da zu viele Reize sind in der Stadt. Man kommt an, besonders, ich habe kein Auto, so ich komme an mit dem Zug, wenn ich privat da unterwegs bin. Und es sind die Mengen von Leuten, vieles, das man sieht, wenn man wieder in der Arbeit geht, zum Botanischen Garten, wo ich arbeite, viele Kollegen und statt nur eine Kollege. So, ich denke wirklich, es sind all diese verschiedenen Reize.
Wobei Sie mir jetzt gerade vorher gesagt haben, als wir uns unterhalten haben, erstaunlicherweise ist eigentlich in den Bergen mehr los als hier bei Ihrer Arbeit im Botanischen Garten.
Das stimmt, das stimmt. In dem Arbeitsbereich im Botanischen Garten, ich bin in einem von den Anzugsbereichen, da habe ich kaum Kontakt mit den Besuchern. Und dann, ich muss mich am Schachen immer da umgewöhnen, weil da habe ich ständig Kontakt mit den Besuchern am Schachen. Weil in dem Alpengarten natürlich ist es öffentlich, wir arbeiten 8 bis 5, wir haben auf 8 bis 5. Und da wird man häufig was gefragt oder wir haben auch Gartenführer zum Verkaufen und so weiter und so fort. Man hat dann viel Kontakt.
Und im Botanischen Garten, vielleicht erklären Sie uns auch nochmal Ihr Spezialgebiet da. Wo findet man Sie denn, wenn Sie im Botanischen Garten sind?
Ich bin in dem Bereich der alpine Anzucht, heißt. So, ich mache dann die Anzucht von Pflanzen, besonders aus Samen, für die Alpinum in München, für das Schachen und für mein alpinen Schauhaus. Das ist auch ein Bereich, das ich betreue in München. Ich habe auch so eine größere Zwiebelpflanzensammlung dann unter mich.
Und was ist dann eigentlich so Ihr persönlicher Lieblingsplatz im Botanischen Garten? Sie sind ja dann auch teilweise da, wenn die Besucher schon gegangen sind. Wo mögen Sie es denn besonders gerne?
Besonders gern bin ich am Teich. Ich finde, das sind schöne Bänke, da sitze ich gern am Teich, wenn ich frei hätte. Und das ist die schönste Stimmung. Es ist ein bisschen schattig, aber man hat auch das Sonnenspiel auf dem Wasser mit den Bäumen. Es ist das schöne Gebiet.
Jenny Wainwright Klein zieht jeden Sommer ein knappes Vierteljahr in die Berge, um dort die Außenstelle des Botanischen Gartens am Schachen zu betreuen, auf 1860 Meter Höhe. 2018 war sie zu Gast bei mir in 1:1 der Talk. Und ich wollte von ihr wissen, warum machen Sie das, Frau Wainwright Klein?
Oh, ich mache das, weil ich es sehr gern mache. Ich meine, es gehört zu meiner Arbeit. Aber ich mache es sehr gern seit 94, so das ist seit 24 Jahren bin ich da oben.
Ein Vierteljahrhundert quasi. Ja. Und wie fing das an damals?
Oh, es fing an als Zufall, kann man fast sagen, weil ich habe vorher 2 Jahre in dem Alpinum gearbeitet, aber davor nie mit Alpenpflanzen gearbeitet. Ich glaube, ich war, bevor ich auf dem Schachen war, 2-mal auf einen Berg überhaupt.
Im Leben?
Im Leben. Und dann bin ich mit der Dieter Schach, mein damaliger Chef, dann raufgegangen für die erste Begehung. Wir haben immer so 2 Wochen, bevor wir geöffnet haben, sind wir auf dem Garten gegangen zum Schauen, sind Baumschaden oder irgendetwas, das wir beseitigen müssen, bevor wir öffnen. Und ich glaube, von Anfang an habe ich es geliebt.
Was sieht man denn da oben? Man sieht ja quasi so rundum in die Berge. Inzwischen müssten Sie ja nach einem Vierteljahrhundert Sommer da oben auch so die Berge so ein bisschen kennen. Was sieht man? Welche Berge?
Das stimmt. Man kennt fast jedem so verschiedene Steinwand oder Felswand, das man sieht, weil wir haben eine wunderschöne Panorama zum Süden, zum Wettersteingebirge, über die Wiesen. Und im Sommer, da sind die Kühe dann weiden auf diese Wiesen. Und dann schauen wir zum Garmisch-Partenkirchen-Fach an, Oberau in dem Tal runter. Ich glaube, mein zweiter Saison da oben habe ich erst überlegt, ja, hier sitze ich an der gleichen Stelle. Wieso bin ich wieder hier oben? Es ist alles das Gleiche. Aber jetzt mit der Zeit, es fasziniert mich, wie wenig Veränderung in dieser Felswände. Aber das ist immer noch doch verändert. Man sieht manche Jahre, wo ein Steinschlag was ausgeschlagen hat. Und es bringt mir irgendwie, muss ich immer an diese geologische Zeitfenster erst denken. Ich denke, wie wird es dann ausschauen in 200 Jahren aus? Wie wird der Berg anders sein? So, ich finde es einfach ein faszinierender Platz.
Und welchen Reaktionen begegnen Sie, wenn Sie Leuten erzählen, dass Sie bald wieder so in die Berge ziehen für ein Vierteljahr? Hat das viel bei Leuten auch mit Romantik, mit Sehnsucht zu tun? So nach dem Motto, das möchte ich auch mal?
Da gibt es viele Leute, die sagen, die würden gern für eine Woche. Ich verbringe in der Regel 9 bis 10 Wochen da oben. Dieses Jahr wird 12 Wochen sein. Und ich glaube, viele sind eher erstaunt, dass ich dann so lang dann oben in die Bergen freiwillig gehe. Mhm. Und es ist wirklich eher diese Vorstellung, ich habe auch von anderen Kollegen, die sagen, die würden liebend gern eine Woche lang. Das muss wie ein Kurs sein. Und ich erzähle dir immer, das ist sehr schwer, das Arbeit eigentlich, weil das Arbeit ist immer bergauf, bergrunter. So, man muss es mögen, um das auch da oben zum Arbeiten.
Seid ihr von außen betrachtet so ein bisschen was von Mönch oder Nonne, so von Rückzug? Wahrscheinlich klischeemäßig auch ein bisschen was von Meditation, ein bisschen wegkommen von allem.
Ist es so oder ist es ein Klischee?
Es ist so. Man ist zu zweit, so es hängt auch sehr viel ab natürlich von der anderen Gärtner, die da oben ist, die das Zeit teilt. Aber es ist auf jeden Fall, weil man zurückgezogen lebt. Die verschiedene, die Auswahl, was man nach der Arbeit machen kann, ist natürlich sehr viel begrenzter. Obwohl heutzutage mit Smartphones oder mit Internet, die einigermaßen geht im Schachen, das ist nicht das beste Connection, aber wir haben auch Internet, hat man viel mehr von der modernen Welt direkt da. Aber es ist trotzdem eine ruhigere Zeit, langsamere Zeit.
Also vor 24 Jahren, als Sie das erste Mal da hoch sind, was haben Sie da zum Beispiel für ein Buch mitgenommen?
Ich habe viel Bücher mitgenommen, ja. Ich weiß nur, ich habe viel zu viel zum Essen mitgenommen, weil man hat nicht vorstellen können, 4 Wochen da oben, wie viel braucht. Und man könnte zu Fuß runtergehen am Wochenende und was einkaufen und wieder auf dem Rücken hochtragen. So man hat einfach viel zu viel Dosen mitgenommen.
Also Sie haben ganz viel Ravioli oder so mitgenommen.
Ja, genau. Und nur gedacht, oh, man wird verhungern da oben. Und das kommt nie vor. Man hat immer genug und immer genug Frisches auch sowieso. Aber ich habe sehr viele Bücher zum Lesen mitgenommen, weil ich lese sehr gern. Und ich habe einen sehr schweigsamen Chef gehabt damals. So ich habe gedacht, okay, es ist eine gute Zeit zum Lesen. Ein paar Puzzles habe ich auch mitgenommen, glaube ich. Aber es war zum Schluss viel mehr, als was man gebraucht hat.
Also zu viel geistige Nahrung und zu viel auch zu essen mit dabei.
Ja.
Wie ist es überhaupt mit dem Essen da? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Man kann ja zum Schachen, glaube ich, sogar, es gibt so einen Ziehweg, wo man mit einem Auto wahrscheinlich oder mit einem Geländewagen wahrscheinlich hoch kann, mit einem Jeep.
Da ist der Forstweg, der bis zum Schachenhaus oder beziehungsweise dem Königshaus dann hingeht. Und es geht uns direkt vorbei.
Und der Aber bringt da, Ihnen dann was? Oder ganz am Anfang nehmen Sie gleich alles mit, was Sie brauchen?
Man braucht erstmal eine Fahrgenehmigung, um diesen Weg zu fahren. Und man braucht auch einen Geländewagen.
Mhm.
Der Botanische Garten hat dann eine Unimog. Und seit letztes Jahr haben wir auch einen Geländewagen. Aber sonst, wir werden mit dem Unimog raufgefahren, mit all unseren Lebensmitteln, Klamotten, das man braucht, die Pflanzen, die ich neu pflanzen möchte und so weiter. Und meine ersten paar Jahre, wir haben keine Zwischenfahrten gehabt von dem Unimog.
So nur eine
man war
einzige.
Dann sechs Wochen da.
Oh Gott, was ist denn da? Schiffszwieback oder was? Kriegt man ja Skorbut da oben.
Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir wenige Frisches gehabt. Jetzt haben wir fast alle 3 Wochen eine Unimog-Fahrt, entweder ein Gärtnerwechsel, weil die anderen sind nur 3 bis 4 Wochen da oben.
Mhm.
Oder wenn wir Holz brauchen oder mehr Erde, gedämpfte Erde, dann bringen die das alles von München rauf.
Mhm.
Und da kann man schnell was bestellen.
Nun gibt es ja diesen Alpengarten ganz schön lange. Er wurde ins Leben gerufen, 1901 wurde er eröffnet. Das heißt, es gibt auch eine längere Geschichte von Gärtnerinnen und Gärtnern, die da ihre Sommer da oben verbracht haben. Was für Spuren gibt es denn von den anderen? Gibt es da irgendwie was ins Holz geschnitzt oder gibt es noch Aufzeichnungen von ihren Vorgängern?
Früher haben die eine Chronik geschrieben, aber das ist von den Botanikern, Biologen dann geschrieben worden. Weil das finanziell war das Garten unterstützt von der Verein zum Schutz der Bergwelt bis zum Mitte, Ende der 30er Jahren. So, wir haben da von dieser Chronik, wissen wir, wer da oben gearbeitet hat, wie viele Leute da waren. Es war sehr häufig, wenn wenig Geld vorhanden war, nur ein Gärtner mit vielleicht, wenn er Glück hat, 2 oder 3 Arbeiter, die mitgeholfen hat zum Bauen von den verschiedenen Gartenbieten. Weil man muss auch überlegen, das ist eine schwere Gelände, wenn man einen Garten von null dann aufbauen muss. Das ist schon viel anstrengende Arbeit. Und dann, wir haben Fotos von der Eröffnungsfeier bis, ich weiß, von die 20er, in die 20er Jahren, da haben wir Fotos, 1930er. Und dann natürlich heutzutage viel zu viele Fotos.
Am Anfang gab es ja gar keinen Strom, auch kein fließend Wasser. Das ist inzwischen hergestellt. Also ganz primitiv ist es dann auch nicht. Jetzt gibt es natürlich auch viele kuriose Geschichten, die da oben passieren. Ich habe gehört von einer Kollegin von Ihnen, die es besonders ernst gemeint hat mit dem Saubermachen, die alles besonders genau geschrubbt hat. Was ist passiert?
Sie haben vielleicht gehört von einer, die mit die Glitzi, die Fensterscheiben sauber gemacht hat mit dem kratzigen Seite. Das haben wir ideal Problem, aber von anderen sauber machen weiß ich nicht.
Oh Gott, und das sind ja uralte Fenster da
das
drin.
Das waren die Ursprungsfensterscheiben.
100 Jahre alt.
100 Jahre alt. Und die sind, genau. Wir haben komisch oder interessanterweise, wir hatten noch von diesen alten Fensterscheiben, haben die in München noch alte da gehabt. Nicht viel. So, die haben die alte Ersatz, dass wir immer noch so ein verschwommenes Blick haben. Aber inzwischen haben die das nicht mehr, weil hin und wieder geht eine zerbrochen.
Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass da oben natürlich wird es dann auch ein bisschen existenzieller, wenn das Wetter zuschlägt. Also wenn es dann im Sommer auch mal schneit oder wenn ein Gewitter reinkommt. Was haben Sie da erlebt mit dem Wetter?
Da erlebt man vieles. Erstmal Hagelstürme. Da habe ich zum Glück in die 24 Jahren, die ich da oben arbeite, nur einmal einen richtig schlimmen Hagelsturm erlebt, wo nach der Sturm haben wir die Tür geöffnet und es roch nach frischem Kompost. Das war so viel, das einfach niedergeschlagen war. Das waren die spät-90er Jahren. Und man geht durch, man sieht dann, Lilien sind geköpft oder Blumen sind abgeschlagen, Blätter dann. Aber man erlebt auch Schnee mitten im so Juli zum Beispiel. Es ist dann vorgekommen, dass es vielleicht 2 Tage lang schneien würde. Und auch teilweise liegen bleiben wird. Das ist erst seltener, dass es lang liegen bleibt mitten im Sommer. Wir haben einen Zaun ums Garten und die muss man auch, man muss immer fernbleiben von dem Zaun, wenn es gewittert. Weil das ist ein perfekter Blitzableiter auch. Und da haben manche mir erzählt, die haben das erlebt, dass die in die Nähe ging bei Gewitter und plötzlich alle Haare hochstand, weil das in dem der Blitz eingetroffen ist. Aber nee, mir ist es nicht so. Möchte auch das nicht unbedingt erleben.
Wer würde denn helfen? Kommt dann der ADAC da oben mit dem gelben
ADAC
Hubschrauber?
ADAC nicht, aber der Bergwacht.
Der Bergwacht.
Aber mit Auto dann, weil in Gewitter, die würden auch nicht mit Hubschrauber fliegen können, nehme ich an. Aber wir haben auch Nachbarn im Schachernhaus.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Jenny Wainwright Klein. Überaus geerdet.
Und damit wir erfahren, wie Sie überhaupt zur Gärtnerin wurden und wie es Sie nach Deutschland verschlagen hat, wollen wir jetzt mal über Ihre Vorgeschichte reden. Sie sind 1960 geboren in Sambia, in Afrika. Was haben Ihre Eltern da gemacht?
Mein Vater war Geologe auf den Kupferminen in der Kupfergürtel. Meine Mutter hat als Sekretärin angefangen, aber sie ist eigentlich Finanzdirektor und Berater.
Also Sambia war, als Sie geboren wurden, noch eine britische Kolonie, ist dann 1964 unabhängig geworden. Beschreiben Sie uns mal dieses Land, was müssen wir wissen zu Sambia?
Oh, das ist dann eigentlich eher von meiner Kindheitserinnerungen. Ich war in einem Hochland, Kupfergürtel ist 50 Kilometer weg von der Grenze zum Kongo. Und es ist sehr angenehm in dem Bereich, wo ich war, temperaturweise. Es war nie kühler als 15 und selten wärmer als 24 Grad Celsius, weil wir so hoch waren, bei 1700 Meter ungefähr. Das waren die Dörfer oder Kleinstädte, wo wir gewohnt haben, weil wir waren in 2 verschiedenen, die 20 Jahren, wo ich da war. Die sind nur mit oder ausschließlich mit Vertragsarbeiter aus England und Südafrika hauptsächlich gefühlt. Ich glaube, ich meine jetzt als Erwachsene, wenn man zurückschaut, man sieht, das ist eine total andere Gemeinde, das man hat. Alles hat sich gedreht um den verschiedenen Sportclubs, den Golfclub, den Rugbyclub und so weiter. Für ein Kind war das wunderschön. Wir waren die ersten 10 Jahre in ein kleines Dorf, Kalalushi heißt es, und sind überall mit unseren Fahrrädern hingefahren. Da waren viele andere Kinder da auch als Freunde. Und so, es war ein sehr naturgebundenes Leben.
Was war denn das für ein Miteinander von Schwarz und Weiß damals in Sambia?
Wenig. In Sambia, meinen Sie, oder Südafrika?
Ja, in Sambia.
Hat man wenig Berührung. Das Jahr, vor ich nach Südafrika ging im Internat, das ist dann in 69, ich glaube, es war die letzten Monate von meiner Schuljahr, war es kam fürs erste Mal ein schwarzes Kind in meine Klasse.
Das heißt, es war praktisch wie eine weiße Enklave. Die Bergarbeiter, die Geologen waren im Prinzip alle weiß, die Arbeiter.
Genau, und die haben dann diese Dörfer, die nachgebaut worden waren für die Vertragsarbeiter, die weiße Vertragsarbeiter. Und dann haben die Dörfer das für die Einheimische aus Sambia, wo die gewohnt haben. So, es war wie eine Rassentrennung, obwohl die keine Apartheid hatte wie in Südafrika. Aber ich schätze, das nach und nach natürlich hat es geändert nach Unabhängigkeit.
Aber rückblickend betrachtet auch irgendwo verrückt, dass Sie da in so einer Blase mehr oder weniger groß geworden sind.
Es ist verrückt zu sagen, ich war mein halbes Leben in Afrika und habe eine einzige schwarze Person, die eine gute Freundin ist aus dieser ganzen Zeit. Und man sieht, wie separat man gewohnt hat in meiner Lebenszeit.
Haben Sie denn heute noch Kontakte nach Afrika?
Ja, nicht nur meine Eltern sind noch da natürlich, meine ganze Familie ist da, Cousinen, Brüder. Und dann habe ich Kontakt mit ein paar von meinen Schulfreundinnen, nicht sehr viel. Und dann mit einer ganz guten Freundin, die im Lesotho arbeitet.
Und welche Rolle hat denn die Natur in Ihrer Kindheit gespielt, für jemand, der später die Natur zum Beruf gemacht hat?
Es war wahrscheinlich mich und meine Eltern unbewusst, wie wichtig es war für mich. Weil die waren sehr überrascht, wo ich später dann Gartenbau lernen wollte. Die wollten, dass ich studiere. Aber ich weiß, als Kind, eine von meinen, die Sachen, die ich gemacht hat, einfach Zeit zum Vertreiben vielleicht, da habe ich Samen ausgesät von Pflanzen. Zinnias, komischerweise. Das ist eine sehr, sehr, sehr bekannte Sommerpflanze hier auch. Und sehr
altmodisch. Also Sie haben die praktisch in der Natur wieder ausgesät?
Ja, und komischerweise, ich kann mich sehr gut an das Aussehen und alles erinnern, aber ich kann mich nicht erinnern, dass auch irgendwas gekeimt ist.
Aber wenn man so sagt, so Samen einfach in der Gegend so rauswirft, dann sagt man ja Guerilla-Gardening dazu.
Ja, genau. Und weil wir viel in der Natur gespielt haben, meine Brüder und ich und meine Freunde, einfach weil das war, man spielt in dem Garten. Fernsehen war nur abends Fernsehen.
Haben Sie denn mal Daktari geschaut?
Nein, den nicht. Doctor Who.
Aber gab es denn auch Tiererinnerungen aus Ihrer Kindheit? Sind Sie zum Beispiel mal in den Nationalpark?
Beide von meinen Eltern reisen sehr gern. Und wir waren sehr häufig erstmal in Südafrika, um Familie zu besuchen. Und das war mit Auto. So, von Sambia nach, ich weiß gar nicht, wie lange sowas dauert, aber sicher 2 Tage.
Also nach Johannesburg sind es 1500 Kilometer.
Ja, und genau.
Das auf
damals,
kleineren Straßen.
Ja, genau. Und mit Autos, die nicht wirklich so schnell fahren würden und die Straßenverhältnisse. Einen Urlaub haben wir in Tansania verbracht, in die Tierpark, Tierreservaten. Das hat mir sehr gut gefallen. Oder auch in die Sambische, in Luangwa oder zum Kafue-Fluss. Für uns damals, es war einfach, so war das Leben außerhalb der Dorf, war der Wildnis.
Und dann sind Sie, Sie haben es schon erwähnt, auf ein Internat nach Südafrika gegangen. Warum da? Warum sind Sie nicht in Sambia zur Schule gegangen?
Sambia hat wenig Schule. So all die Kinder, die ich kannte, all die Kinder von den Vertragsarbeitern, wir sind alle weggeschickt, entweder je nachdem, wo die Eltern herkamen. Meine Eltern kamen von Südafrika, mein Vater hat einen Bruder in Johannesburg, so ich und meine 2 Brüder, wir sind nach Johannesburg im Internat gegangen. Weil das Gefühl war, dann hat man Familie da in der gleichen Stadt.
Und haben Sie eigentlich da schon Deutsch gelernt an der Schule?
Nein, habe ich keins. Ich habe nur Afrikaans gelernt als Sprache, Afrikaans, Latein und Englisch. Ich habe Deutsch erst in London angefangen, das zu lernen. Das war schwierig. Es ging viel leichter, wenn man in Deutschland schon ist.
An der Schule mit 16, 17, was hatten Sie denn für Vorstellungen von der eigenen Zukunft? Können Sie sich erinnern?
Ich kann mich erinnern, dass ich wüsste nicht, was ich wollte. Ich wollte als Mädchen, so junges Mädchen, wollte ich Krankenschwester werden. Und meine Eltern und meine Tante, die Krankenschwester war, sagten, nein, Horror, da müssen sie Ärztin werden, nicht Krankenschwester. So das war irgendwie, die haben alle geglaubt, ich werde Ärztin, Medizin studieren. Und mit 17 bin ich von der Schule weggegangen. Mit 10 gedacht, nee, das könnte ich nicht. Ich könnte nicht so eng mit Leuten arbeiten. Das wüsste ich schon als 16-Jährige. Das wird mir nicht gefallen.
Also lieber Pflanzen als Menschen.
Nee, da wüsste ich noch nicht. Das war mir absolut neu, dass man mit Pflanzen einen Beruf machen könnte. Aber es hat ein paar Jahre gedauert, bevor ich dann Gartenbau entdeckt hat als Beruf.
Aha.
Dass man sowas lernen könnte.
Und dann haben Sie es gelernt in
dann
Kapstadt.
Ja. Genau.
Die Gärtnerin Jenny Wainwright Klein ist in Afrika aufgewachsen, als Kind britischer Eltern. In Südafrika ging sie auf ein Internat und später auf die Berufsschule für Gartenbau nach Kapstadt. Bei der Aufzeichnung unseres Gesprächs im Juni 2018 habe ich sie gefragt, was war das für eine Studienzeit für sie? Eine große Freiheit, weit weg von zu Hause?
Ja, das stimmt, es war große Freiheit, weg von dem Internat. Bei Internat war sehr viel Regeln, es war sehr eng. Das war einfach so eine Befreiung am Anfang für mich.
Und wo haben und wie haben Sie gewohnt? Im Studentenwohnheim?
Das erste Jahr war ich im Uni und habe diese Bauwissenschaft studiert, das falsch für mich war. Danach bin ich dann zur Berufsschule gegangen und habe Gartenbau gelernt. Und da war ich dann in einer Wohngemeinschaft mit 5 verschiedenen Studenten.
Das war ja immer noch vor dem Ende der Apartheid. Wie lief das in Südafrika ab mit Schwarz und Weiß in Ihrem Umfeld? Was haben Sie erlebt?
Man war getrennt, außer dass die Schwarzen waren immer die, die geputzt haben, gefahren haben. Ich weiß nur in die Schule, die waren die Putzfrauen oder der Fahrer, der uns immer beim Flughafen abgeholt hat, wo wir nach Sambia zurück in die Schule kamen. Und in Kapstadt, das war auch ein bisschen lockerer gesehen. Ich meine, in Johannesburg war ich nie auf einer Bus, aber in Kapstadt habe ich viel öffentlicher Verkehr benutzt. Und obwohl Apartheid noch streng da war, es war lockerer gesehen, die Busse saßen jene überall. So, es war gemischt.
Denn es gab ja so Einschränkungen beispielsweise an Stränden, hier nur für Weiße oder bei Toiletten und so weiter.
Genau. Und ich hatte auch, wo ich in der Uni war, da war eine Schwarze, junge Schwarze bei mir in die Klasse. Und da habe ich mitgekriegt, wie schwierig sein Leben war. Wie schwierig es war für ihn, diese Einstieg in die Uni zu schaffen, weil die Schulung schlechter war für die Schwarze, weil es eine separate Schulung war. Und sein Vater ist gestorben kurz vor der Prüfungszeit. Und was für Schwierigkeiten er da hat, Erlaubnis zu kriegen, dass er nach Hause fahren könnte für die Begräbnis und zurückfahren könnte rechtzeitig für die Prüfung. Weil als Schwarze müsste er, ich weiß gar nicht, wie das heißen wird, aber er müsste bei Behörden dann einen Stempel in seinen Pass kriegen.
Also Erlaubnis überhaupt, um den eigenen Vater zu bekommen.
Das, weil er Schwarze war, könnte nicht überall hinreisen, wo er möchte oder müsste.
Es hat in der Zeit, als Sie in Johannesburg gelebt haben, da waren Sie ungefähr 16, den großen Aufstand in Soweto gegeben, in den Townships, ausgehend von einer riesigen Schülerdemo. Das ist dann ausgeartet in einen Massenprotest mit immerhin über 500 Toten. Man kann sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Also die Polizei hat da gewütet. Haben Sie das irgendwie mitbekommen?
Ja, das habe ich mitbekommen von der Zeitung. Das Foto kenne ich von damals auch, das jeder kennt, wo diese eine Schwarze da andere Sterbende dann trägt. Wahrscheinlich das ist, wo ich eher dann etwas politisiert geworden bin oder eher darüber nachgedacht habe, was es bedeutet. Weil bevor ich im Internat ging, wusste ich, dass Südafrika diese Apartheid hat und Sambia nicht. Weil meine Mutter hat mir immer wieder gesagt, ich soll nichts von diesen Ideen oder dieser Lebensweise von Südafrika zurück nach Sambia bringen. Das ist zwei verschiedene
Arten,
Gebiete,
zu leben,
Arten zum
Systeme.
Leben war. Und das für mich war, sie hat so vermittelt, als das, was in Südafrika war, war negativ, dass man es nicht dann kopieren möchte und nicht so haben. Aber ich würde sagen, diese 76 war es, diese Ausschreitung, das hat mich am meisten aufgeweckt.
Wie haben Sie denn eigentlich später, dann 1990, als Sie 30 waren, das Ende der Apartheid miterlebt? Wie haben Sie das empfunden?
Da war ich in Deutschland schon. Da war ich sehr froh. Ich bin dann zum Wählen gegangen. Die wollten nicht, dass ich hier wähle. Ich habe damals noch einen südafrikanischen Pass gehabt, ein gültiger. Ja, ich kann nur sagen, das ist wirklich ein richtiger Meilenstein, sowas zum Erleben, obwohl ich es nur im Fernsehen dann miterleben konnte.
Auch die Freilassung von Nelson Mandela. Ist Ihnen denn eigentlich später mit Ihrem südafrikanischen Pass, beispielsweise als Sie in England dann gelebt haben, ist Ihnen das dann auch mal quasi negativ ausgelegt worden, dass Sie aus Südafrika kommen?
Schon von manchen. Ich habe britische und südafrikanische Pass und es war eher, wo ich habe gejobbt in einem Pizza-Restaurant. Und da waren viele Nigerianer und da waren hin und wieder welche, die einfach nichts mit mir zu tun haben wollten, weil ich aus Südafrika kam. Und dann andere aus Australien, sie haben gedacht, ich bin Weiße aus Südafrika, ich werde ihre rassistische Meinung dann teilen. Und das hat mich noch mehr gestört eigentlich als jemand, die denkt, okay, sie ist Weiße aus Südafrika, sie muss rassistisch sein. Als eine andere Weise, der denkt, dass ich dann mit im Club
mitmische,
gehöre.
Mitmische, ja genau, mit im Club zu sein. Sie sind nach London gegangen und haben da in Kew Gardens gearbeitet. Viele Leute, die nach London mal gefahren sind, kennen das. Es ist eine absolute Institution, der Botanische Garten mit unglaublichen alten Glashäusern und so weiter. UNESCO-Weltkulturerbe im Jahr 1,5 Millionen Besucher. Ein magischer Ort. War es das auch für Sie?
Es ist so riesig groß und es hat dieser riesige Herr Bar auch und da ist immer irgendwas los im Kew in die Pflanzenwelt. In dem Sinn, dass die haben entweder Konferenzen mit vielen bekannten Botanikern oder Pflanzleuten aus aller Welt, die da sind. Ich war beschäftigt in die tropische Orchideenbereich und es war ein sehr aktives Revier, kann man sagen. Der Wissenschaftler war weltbekannt, die da gearbeitet hat.
Die Orchideenforscher.
Genau, und dann haben wir natürlich sehr viel andere Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die kamen extra, um die Sammlung anzuschauen oder bestimmte Pflanzen zum Studieren. Und das macht es interessant, wenn man sieht, da ist der Sinn danach.
Und mitten in diesen Orchideen haben Sie auch Ihren Mann kennengelernt.
Ja, genau.
Herrn Klein, einen Deutschen. Was hat der da gemacht zwischen den Orchideen? Hat er da gearbeitet? Oder?
Er hat da gearbeitet als Gärtner. Der ist auch Gärtner und seine Leidenschaft sind Orchideen.
Und hat er Ihr Herz mit Blumen gewonnen?
Ja, kann man sagen. Wir haben erst vielleicht einem Jahr zusammengearbeitet und sind immer näher und näher gekommen. Und plötzlich vor ihr, weil er ist kurz nach Florida gegangen und hat eine Internship gemacht. Und es war so lustig, dass wir waren 2 Jahre zusammen und dann plötzlich, kurz vor er ging, waren wir ein Paar, da wo er dann wegging.
Und diese Hochzeit, gab es dann auch sehr viel Blumen bei der Hochzeit?
Es gab eher die Naturblumen. Wir waren im Rheingau zur Hochzeit und es war im April und die ganze Buchenwälder, die haben, ich glaube, es ist weiße Anemone, die da unten blüht. Und ich habe es vorher nie gesehen um die Zeit. Und ich war begeistert.
Wir gehen in die letzte Runde hier in 1:1 der Talk mit Jenny Wainwright Klein, die jeden Sommer für 3 Monate in die Berge geht, um dort den Alpengarten beim Schachenhaus zu betreuen. Jetzt haben wir gerade den Song über Seeds, also Samen, gehört. Und auch das ist ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit. Sie waren jetzt gerade wieder auf einer Reise, um Pflanzensamen einzusammeln. Wo waren Sie? Denn?
Ich war mal im Kaukasus, aber ich war häufig im Lesotho zum Samen sammeln.
Also auch im südlichen Afrika?
Das ist im südlichen Afrika, ja, genau. Das ist in den Drakensbergen. Da kennen viele Deutsche inzwischen, glaube ich, die Drakensberge. Die meisten gehen dahin im Urlaub. Und obendrauf ist so ein kleines Land, Lesotho.
Und was gibt es da für Samen? Was holen Sie denn da ein?
Wir können vieles dann finden, die auch am Schachen in dem Klima da oben dann wächst. Und das ist dann für uns sehr interessant aus dem Süden da. Aber wir holen, jetzt muss ich mal überlegen, das hat kein, aber Diasia, Elfensporn, glaube ich, heißt es auf Deutsch, das sehr bekannt ist als Ampelpflanze. Das gibt es auch im Lesotho, wild. Und
Ampelpflanze, warum? Ist sie erst rot, dann gelb und dann grün, oder wie?
Ja, genau. Aber es ist sehr weit verbreitet im südlichen Afrika. Wir nehmen der Klon, die oben in dem Berg wächst.
So, und was ist dann das Ziel? Wollen Sie eigentlich auch versuchen, quasi neue Pflanzen zu finden, die möglicherweise auch dem Klimawandel trotzen können?
Es ging nicht um den Trotzen von dem Klimawandel, obwohl da werden die gut geeignet, weil die mit dem langen, warmen Sommer auch gut auskommen. Es geht da um, wir wollten es erweitern, was wir präsentieren am Schachen, zu dem Südhemisphäre. Wir hatten, wo ich angefangen habe, vielleicht 3 Pflanzen aus dem Südhemisphäre. Die waren 2 südafrikanische und 1 neuseeländische Pflanze. Und so es ging eher ein bisschen um die Vollständigkeit, dass wir sagen, aus aller Welt.
Gibt es denn eine Pflanze, weswegen die hauptsächlich die Bergwanderer zu Ihnen kommen? Gibt es da so einen Favoriten, den alle sehen wollen bei Ihnen im Alpengarten?
Oh, da gibt es der blaue Scheinmohn aus Himalaya. Das möchte alle sehen und es ist was sehr Schönes. Es ist besonders auch, weil es in München nicht langlebig ist und am Schachen ist es ausdauernd. Bildet riesig große Stauden.
Das ist eher so schön, eine Hochstauden.
Das ist das Blau, erstmal der UV-Licht, die Farbe ist auch tatsächlich viel schöner in dem Berg oben. Und es ist so ein leuchtendes Blau, teilweise Untertasse groß, die Blüten. Und ich weiß nicht, von der Höhe 50 cm, 60 cm hoch. So, es gehört eher zu den Hochstauden von der Himalaya. Und wir haben tatsächlich Leute rufen an oder die schreiben, wir haben die erste E-Mail im Januar schon gekriegt, wann ist die beste Zeit zum Einplanen auf dem Schachen zu gehen, um den blauen Scheinmond blühen zu sehen.
Und es gibt ja auch Pflanzen bei Ihnen da oben, die schon fast ausgestorben sind. Zum Beispiel Gänseblümchen-Ehrenpreis oder die braune Hainsimse. Das sind so Pflanzen, jetzt weiß ich leider nicht den lateinischen Namen,
ja, genau, denn Sie denken lateinisch. Ich nur die botanische. Die fast ausgestorben, ja, wir haben Pflanzen, die selten sind. Wir versuchen immer, die Endemiten zu zeigen. Ein Endemit ist vom Begriff her etwas, das nur in einer kleinen Nische da wächst. Aber Erhaltungskultur, Sachen, die ausgestorben oder am Aussterben sind, haben wir eher in München als am Schachen.
Jetzt versuche ich mir vorzustellen, wie da Ihr Sommer da oben abläuft. Tagsüber wahrscheinlich mit vielen Gesprächen, mit Leuten, die was wissen wollen, die sich das angucken und natürlich auch mit der Pflege der Pflanzen. Und dann, was ist denn aus Ihrer Sicht der schönste Moment des Tages? Der Sonnenaufgang, der Sonnenuntergang?
Sonnenaufgang ist richtig schön, besonders wenn etwas Nebel im Tal ist. Diese Nieselregentagen, wenn der blaue Scheinmond blüht, da ist das, leuchtet die Farbe, das ist auch eine schöne Zeit, schön zu fotografieren. Aber wahrscheinlich ist es immer der Anfang oder Ende des Tages sind die schönste Zeit.
Wenn es noch ruhig ist, wenn der Tag kommt oder der Tag geht.
Genau.
Sie tragen jetzt wahrscheinlich schon so eine gewisse Unruhe oder vielleicht auch Vorfreude in sich auf Ihren Sommer in den Bergen?
Ja, das stimmt. Ich glaube, die Freude kommt erst, wenn man endlich mal da oben ist, weil jetzt natürlich ist viel mehr die Planungszeit zum Überlegen und auch rausfinden, wer kann um welche Zeit da oben arbeiten. Weil wie gesagt, ich und meine Mitarbeiter, wir machen die längere Zeit und dann haben wir zwei andere Leute, die 2 bis 3 Wochen da oben machen. So es ist da immer diese Gespräche, wer kann mit wem wann, weil man möchte auch nicht, dass 2 Leute, die sich nicht so gut verstehen, da oben dann arbeiten gleichzeitig. Es ist dann eng in die Hütte.
Es ist so wie Pflanzen, da gibt es auch Pflanzen, genau, die sich nicht mögen, muss man dann trennen.
Und auch die Pflanzen, dass wir diese Saison dann auspflanzen wird, so neue Pflanzen, die jetzt dazugekommen sind, die gezogen wurden von Samen. Die muss ich alles jetzt vorbereiten und langsam zu Listen führen. Ich fange schon an, einzukaufen. Das ist wahrscheinlich ein Teil der Vorfreude, weil ich fange schon an, kleine Leckerbissen anzukaufen, zu denken, oh, das brauche ich unbedingt, falls es Schlechtwetter gibt.
Ach so, so zum Durchhalten, irgendwelche Schokoriegel oder so. So, jetzt sagen Sie uns bitte zum Schluss noch, was können wir Menschen von der Pflanzenwelt lernen?
Wow. Was kann man lernen? Man kann lernen, Geduld wahrscheinlich ist das am meisten. Weil mit Pflanzen muss man Geduld haben. Besonders wenn man die vom Samen zieht, bis die dann blühen, ist es eine Geduldssache. Man kann auch vielleicht mehr Erstaunen oder Anerkennung einfach für die Vielfalt vom Leben auf der Erde. Ich glaube, man könnte sehr viel von Pflanzen dann lernen oder abgucken, aber man muss auch offen dafür sein. Und in der Stadt ist das schwieriger, weil man hat so viele andere Sachen, die unbedingt einen Teil ihrer Zeit brauchen. Man muss dann in die Arbeit gehen, man muss dann zu der U-Bahn, man ist immer gehetzt und hat nie Zeit. Ich glaube, in mein ganzes Leben, ich habe immer wieder schöne Zeiten, wo ich einfach plötzlich vielleicht einen wunderschönen Baum entdeckt habt in der Stadt, wo ich unterwegs war. Und das war für mich immer sehr viel schöner fast als irgendein anderes Erlebnis, das man in der Stadt dann hat.
Das war die Wiederholung von 1:1 der Talk aus dem Juni 2018 mit Jenny Wainwright-Klein, der Leiterin des Alpengartens am Schachen. Dieser wird im Auftrag des Botanischen Gartens München betrieben. Der Alpengarten öffnet in diesem Jahr am 19. Juni und ist dann täglich zwischen 8 und 17 Uhr für Besucher zugänglich. Eine Wanderroute dorthin startet am Skistadion Garmisch und ist ab dort auch ausgeschildert. Unser Gespräch aus der vergangenen Stunde können Sie jederzeit in der ARD-Audiothek nachhören. Und da gibt es auch den Podcast Bergfreundinnen. In der neuen Staffel geht es um Expeditionstourismus. Unter anderem zu hören sein wird eine Pole-Dance-Studiobetreiberin aus Rosenheim, die 2023 ohne jede Bergerfahrung den Mount Everest bestiegen hat. Zu hören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.